Ja, wir wollen heute den Abschluss dieses ganzen Themas machen, wobei von einem Abschluss könnte man noch lange, lange nicht reden. Es ist letztendlich nur so eine Pause, die man da macht, aber das Thema ist viel, viel größer, auch größer, als ich im Vorfeld dachte. Von daher sind nur so ein paar Tropfen auf den heißen Stein. Und wir wollen heute nochmal versuchen, von oben so ein bisschen auf diese Welt draufzuschauen und wollen versuchen, einige biblische Rahmenbedingungen zu fassen und zu benennen, die das Gefüge von Arm und Reich auf dieser Welt insgesamt ausmachen. Es ist ja eine verrückte Welt und das Ernüchternde ist, dass diese Unterschiede zwischen Arm und Reich, soziale Unterschiede, so lange bestehen, wie es die Menschen gibt, fast. Fast, ja. Es gab eine ganz kurze Phase am Anfang, wo es mal anders war. Aber ansonsten geht das bis in die Anfänge zurück und es gab nie eine Zeit auf dieser Erde seitdem, wo es nicht Unterschiede gab zwischen Arm und Reich und in dem ganzen sozialen, wirtschaftlichen Gefüge. Man hat so oft versucht, da rauszukommen und Gleichheit zu schaffen, manchmal auch mit brutalen Mitteln, wenn man auch an die kommunistischen Regime denkt im letzten Jahrhundert. Kambodscha ist ein krasses Beispiel, zum Beispiel mit der Roten Khmer dort, wo man versucht hat, einen Bauernstaat zu schaffen und Gleichheit zu schaffen. Und man hat die ganze Oberschicht versucht auszulöschen, damit alle gleich sind. Und es gab so brutale und missglückte Versuche, diese Unterschiede aufzuheben. Und es hat nie funktioniert auf Dauer. Vielleicht immer mal kurz an einem Ort, regional. Das hat nicht mal die Christenheit hingekriegt. Und wir haben letzte Woche zwar die Texte gelesen aus der Urgemeinde von den ersten Christen, wie sie alles gemeinsam hatten und alles geteilt haben. Und immer wieder gab es diese Momente, so erweckliche Momente, wo man merkt, man kommt in das hinein, was das Reich Gottes eigentlich ausmacht. Und dann hat sich es aber nach einer Weile immer wieder erledigt gehabt. Und dann kommt man wieder in das hinein, was einfach menschlich ist. Nämlich, dass es Unterschiede gibt. Das geht schon bis zurück in die zweite Generation, also dass es soziale, wirtschaftliche Unterschiede gab. Die zweite Generation, also Kain, wird uns in der Bibel berichtet, der Sohn von Adam und Eva. Von dem heißt es, der hat als erster eine Stadt gebaut. Ja, nur wenn einer eine Stadt bauen kann, dann ist das schon mal ein Unterschied zu denen, die im Zelt wohnen oder die eine Hütte haben oder einen Bauernhof oder ein Dorf. Keine Ahnung, ist nicht viel berichtet, wie das damals lief, aber er war der Erste, der eine Stadt gebaut hat. Das heißt, er ist irgendwie zu Reichtum gekommen und hat sich unterschieden von den anderen, die keine Stadt gebaut haben, die keine Stadt hatten. Dann in der sechsten Generation nach Adam und Eva, da lesen wir zum Beispiel von Lamech. Der war der Erste, der zwei Frauen hatte. Ja, das ist auch eine Form von Wohlstand und Reichtum, was wir hier alle nicht haben. Und ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Aber mit zwei Frauen konnte man ja potenziell zumindest mehr Kinder bekommen und das hat mehr Reichtum bedeutet zu damaligen Zeiten. Also wer dieses, ich sage es mal jetzt aus damaliger Sicht, nicht aus meiner Überzeugung heraus, wer dieses Privileg hatte, mehrere Frauen zu haben, wie er hier, na, der hatte die Chance, mehr Kinder, mehr Nachwuchs zu haben, mehr Besitz, mehr Eigentum, was letztlich ihm als Familienoberhaupt damals gehört hat. Sowas bringt im Endeffekt Reichtum im Vergleich zu denen, die nur eine Frau haben. Statistisch gesehen gibt es dann sogar, muss man auch sagen, es gibt ja meistens ähnlich viele Männer wie Frauen auf dieser Welt. Das gleicht sich irgendwie halbwegs aus. Da muss man sagen, in polygamen Gesellschaften, also wo ein Mann mehrere Frauen haben kann, da kommt ja dann auch dadurch nochmal ein Unterschied zustande zwischen den einen und den anderen, dass es am Ende irgendwann nicht mehr reicht. Also wenn einer einen Haufen Frauen hat, kann dementsprechend ein anderer vielleicht gar keine mehr kriegen irgendwann. Ja, also mal rein so statistisch gesehen, allein dieser Umstand bringt schon ein Gefälle im sozialen Stand und Status. Und das ging sofort los, also in den ersten Generationen. Wir sehen es also an unterschiedlichen Merkmalen. Wenn man die Stammbäume so durchliest, merkt man, es geht sofort los. Also dass sich die Menschheit aufteilt in welche, die mehr hatten und welche, die weniger hatten. Und Arm und Reich bricht sich Bahn. Dann geht es weiter. Wir finden durch die biblischen Stammbäume hindurch Ungleichheit in vielen, vielen Bereichen. Und wenn man die ganzen Geschichten liest in den ersten Büchern der Bibel, da merkt man, soziale und wirtschaftliche Unterschiede waren sofort da. Das ging schon dabei los durch sexuelle Fruchtbarkeit oder sexuelle Unfruchtbarkeit. Also wie viel Nachkommen hat man? Hat man überhaupt welche? Oder eben ganz viele, weil man ganz viele Frauen hat. Nachkommenschaft bedeutet, wie gesagt, Reichtum in der damaligen Gesellschaft. Dann Fruchtbarkeit des Ackers und der Weidegründe. Ja, also wo lebt man? Hat das Vieh genug Weidefläche? Bringt der Acker richtig Ertrag oder nicht? Und auch da sehen wir dann schon Unterschiede bei den Leuten, die in der Bibel vorkommen. Ist gerade Krieg oder Frieden da, wo ich bin? Also wenn zum Beispiel das Nachbarland eine einseitige Kriegserklärung gemacht hat damals oder auch heute, naja, dann kann das Land und Familien in Armut stürzen, ob sie was dafür können oder nicht. Dann Krankheiten, Unfälle, Behinderungen. Wer keine Arbeitskraft einbringen konnte damals, der war oft zur Armut verdammt, wenn ihm kein anderer geholfen hat, wenn er nicht aufgefangen war. Wir finden also auch zur Zeit Jesu die Berichte von kranken Menschen, die gebettelt haben. Zum Beispiel vor dem Tempel in Jerusalem, als dann Petrus und Johannes kamen. Und das war eine Option, eine der letzten Optionen, die man hatte, wenn man keine Arbeitskraft einzubringen hatte. Und so geht das durch die Geschichte hindurch, allein schon durch die äußeren Umstände gibt es Arm und Reich. Weil einer eben viel erwirtschaften kann und der andere nicht. Weil einer das Privileg hat, an einem bestimmten Ort dieser Welt zu leben, wo fruchtbare Böden sind oder was auch immer. Und ein anderer hat diese Chance nicht. Und da haben wir in der Bibel schon Berichte über Berichte und wir merken, wir rasseln da voll rein in dieses Gefüge, was wir bis heute kennen auf dieser Welt. Wo Leid ist aufgrund dieser sozialen Unterschiede. Sehr schnell nimmt dann Reichtum und Armut, diese beiden Seiten in der Bibel, auch nationale Dimensionen ein. Also es gibt dann reiche, mächtige Nationen, es gibt arme und schwache Nationen in der Bibel. Das wird dann auch in den prophetischen Büchern nochmal schillernd ausgemalt. Also wenn ich zum Beispiel an Daniel, an das Buch Daniel Kapitel 2 denke, diese prophetische Vision von dieser Statue, wo verschiedene Teile der Statue für bestimmte Nationen und Weltreiche stehen. Ganz oben, das Reich Babylon, wird golden dargestellt, übermäßiger Reichtum und Fülle. Die Zeit Nebukadnezars, dann geht es weiter mit Persien, dann geht es weiter mit Griechenland, Rom und dann diese Füße, die dann nur noch aus einem Gemisch von Ton und Eisen bestehen. Und die Wertigkeit nimmt immer mehr ab. Ja, also Gold, Silber, Bronze, Eisen, und dann Ton-Eisen-Gemisch. Und da merkt man also auch so einen Unterschied an Rang und Namen und Reichtum und Prestige. Also das wird dort so richtig kraftvoll nochmal demonstriert in diesen prophetischen Visionen. Und da merken wir, es war zu allen Zeiten so. Verglichen mit heute, wenn man mal die sozialen Unterschiede anschaut in den verschiedenen Ländern dieser Welt, es ist gigantisch. Wenn man anschaut, die Länder, die ganz schwach sind von ihrem Einkommen her, vom Bruttoinlandsprodukt, von dem, was sie an Ressourcen zur Verfügung haben. Wenn man das mal vergleicht mit den mächtigsten Industrienationen dieser Welt im Moment, man kann es kaum fassen, dass das gleichzeitig existiert. Und das sind alles Menschen. Die wohnen hier und die wohnen da und keiner kann was dafür, dass er hier oder da geboren wurde. Und da muss man sagen, es ist so eine Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Aber schon immer. Schon immer ist es so gewesen. Der Reichtum und die Armut der verschiedenen Nationen, das wird dann in der Bibel auch teilweise prophetisch gedeutet. Und hier wird es aber sehr spannend, denn in einigen Fällen ist Reichtum und Macht ein Ergebnis von Gottes Segen. Also da ist so Gottes Gunst, seine Geschenke sozusagen, dass eine Nation oder Familien oder einzelne Leute zu Reichtum und Wohlergehen kommen. In anderen Fällen, wie zum Beispiel im Falle Israels, wo es heißt, du bist das Geringste unter allen Völkern, steht in der Bibel drin, da erwählt Gott gerade das, was arm und schwach ist und was nicht viel vorzuweisen hat im Vergleich zu den anderen Völkern. Da ist also das Arme und Schwache sogar ein Teil von Gottes Plan. Und er nimmt gerade das. Da müsste man meinen, wenn man so diese Logik hat, die ja auch manch einer von unseren christlichen Kollegen schon hatte, dass Gottes Gegenwart immer Reichtum bedeutet, immer Fruchtbarkeit bedeutet und so weiter, kommt man nicht klar mit manchen biblischen Begebenheiten. Da wird man sagen, was ist denn hier los? Es haut einfach nicht hin. Das Prinzip, dass Gott eben wirklich gerade manchmal das Arme und das Schwache erwählt und seinen Plan damit vollzieht, ohne dass es dann immer dazu kommt, dass derjenige oder die Nation oder die Familie oder so die reichsten und herrlichsten überhaupt sind. Das ist nicht immer so. Das sind jetzt einfach mal nur so ein paar Gedanken schon mal am Anfang, wo man merkt, es ist eine gewisse Vielfalt da. Und dann merken wir schon, das ganze Thema ist recht kompliziert. Also das wirklich in der Tiefe zu verstehen, da bin ich auch der Falsche, um das hier irgendwie vorzuführen. Man kann nicht pauschal sagen, dass Reichtum immer Segen und Armut immer Fluch bedeutet. Manchmal schon. Manchmal auch ganz oft, aber manchmal auch überhaupt nicht. Man kann nicht sagen, immer das eine ist von Gott, das andere nicht. Im Ursprung zwar ja. Also im Ursprung ist von Gott nur Reichtum und Wohlergehen, die Armut und das Schwache nicht. Aber in dieser Welt jetzt kommt Gott hinein in das Reiche und in das Schwache. Also in der Praxis ist es hier auf der Welt manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Gott gebraucht Dinge, die er selbst gar nicht erfunden hat. Das ist was, was man auch verstehen muss, wenn man die Bibel liest. Also Armut und Schwäche und Krankheiten, so hat Gott nicht erfunden, aber er gebraucht es manchmal. Er nimmt es als Werkzeug, obwohl es nicht von ihm ist. Und das sind einfach solche Dinge, wo man schon mal merkt, es ist kompliziert. Man muss an der Stelle unterscheiden und darf das nicht zu einfach einordnen und zur Seite legen. Es ist also längst nicht immer alles so klar und eindeutig auf den ersten Blick. Und das, was wir in der Bibel dazu finden, ist viel komplexer, als es uns manchmal recht wäre, wenn man diese Welt anschaut mit ihren ganzen verworrenen Zusammenhängen. So kommt es auch, dass die Christenheit in den 2000 Jahren hin und her geschüttelt wurde zwischen den Auswirkungen von Armut und Reichtum. Also wenn man Kirchengeschichte sich anschaut und mal schaut, welchen Weg ging die Christenheit in Bezug auf Arm und Reich. Das ist eine wilde Achterbahnfahrt, muss man sagen. In beidem, in Armut und Reichtum, war Gott zu finden. In der Kirchengeschichte. Es gibt Beispiele für die extremsten Formen von Armut und Reichtum, wo Gott irgendwie drin war. In manchen Zeiten schien arm und reich jeweils von Gott zu unterschiedlichen Zwecken erwählt zu sein. In anderen Zeiten hat man das Gefühl, dass Armut oder Reichtum zu Werkzeugen der Finsternis geworden sind. Also beides kommt vor. Die Kirche, die hat Zeiten von Reichtum und Macht hinter sich, wo sie durchregieren konnte, von oben nach unten, wo die Geistlichkeit der Klerus, sie waren quasi wie der Adel oder wie die Mächtigen im Land, die konnten sagen, wo es lang geht. Es war die reiche Oberschicht. Kirchen haben Ländereien, Immobilien und Macht besessen, mehr als jeder andere. Andererseits kam es mitunter in den gleichen Zeiten zur Entstehung der Bettelorden, die Armut zu einer geistlichen Tugend erhoben haben und ganz Europa geprägt haben, indem sie freiwillig arm geworden sind um Jesu Willen. Dann haben wir heute christliche Gemeinden, die millionenschweren Wirtschaftsunternehmen gleichen. Und wir haben Untergrundkirchen, die außer ihrem Glauben nichts weiter besitzen. Und es gibt für beides Beispiele, wo man offensichtlich merkt, dass Gott dort ist, Gott dort drin ist. Und das muss man erstmal fassen können. Ich habe so ein Zitat mal gehört, wie sich das Christentum seit seiner Entstehung eigentlich westwärts bewegt, so die Epizentren des Christentums, kann man sagen. Dieser Satz war so: In Jerusalem wurde das Christentum zur Religion, in Griechenland wurde es zur Philosophie, in Rom wurde es zur Institution, in Großbritannien wurde es zur Tradition und in Amerika wurde es zum Wirtschaftsunternehmen. Und man merkt, wieso das Flair, das äußere Erscheinungsbild des Christentums sich verändert, je nachdem, wohin es kommt. Und da kann man jetzt auch schauen, wie verändert sich die Gemeinde Jesu Richtung Asien, Richtung Afrika, Richtung Südamerika. Wie sieht es da aus? Wie sehen Erweckungen dort aus? Was für Gesinnungen, was für Herzenshaltungen stecken dort dahinter, wenn man an andere Orte dieser Welt kommt, wo wir nicht sind? Und da merkt man schon, die Gemeinde Jesu, die spiegelt zu allen Zeiten komplett unterschiedliche und man muss sagen, alle sozialen Schichten und Unterschiede ab, die es gibt in der normalen Gesellschaft. Also man kann nicht sagen, Gemeinde Jesu befindet sich immer durch die Zeiten in dieser Gesellschaftsschicht oder in einer bestimmten sozialen Ordnung, sondern es geht durch alle Schichten. Und es gibt Beispiele für alle Formen von sozialem, wirtschaftlichem Stand. Wir finden im Leib Jesu heutzutage einige superreiche Menschen und gleichzeitig einige der Ärmsten, die auf dieser Welt gerade leben. Beides zur gleichen Zeit und es ist ein Leib, eine Gemeinde. Und vermutlich kriegt nur Gott alleine das hin, das irgendwie zusammenzukriegen und zu verstehen und zu sortieren und zu entscheiden, wo was dran ist. Also da bin ich froh, dass ich das nicht überblicken muss, dass ich das nicht bewerten muss, weil sich die Bandbreite an Unterschieden mal bewusst zu machen und zu verstehen, das sind alles Kinder Gottes. Überall gibt es zumindest diese Kinder Gottes, in allen Schichten. Das muss man erstmal fassen. Und unsere Welt, die ringt auch in unserer Zeit mit diesen Unterschieden zwischen Arm und Reich. Allerdings haben wir zwei Entwicklungen in unserer Zeit, die parallel stattfinden, aber nicht parallel verlaufen, sondern die so ein bisschen in gegensätzliche Richtungen gehen. Zum einen ist es ja so, dadurch, dass die Weltbevölkerung nach wie vor wächst, wächst natürlich in der Gesamtsumme auch der Anteil, also die Summe von armen Menschen. Ja, das ist einfach so. Die Weltbevölkerung wird immer größer, nach wie vor, und die Anzahl von Armen, die wächst, auch die Anzahl von Reichen. Also ganz sehr sogar. Ja. Das wird in der Summe her immer mehr. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man mal den Anteil der Armen an der Weltbevölkerung misst, wie viele Menschen sind anteilig an der Gesamtbevölkerung arm, das nimmt seit langem ab. Das ist auch spannend, weil man hat ja manchmal den Eindruck, es wird alles immer schlimmer, aber es ist gar nicht so. Sondern die Verteilung extremer Armut, die hat sich weltweit in den letzten 20 Jahren halbiert zum Beispiel. Allein in den letzten 20 Jahren. Wenn man mal weiter zurückschaut, 1800, da lebten 85% der Weltbevölkerung in extremer Armut. Heute sind es nur noch 9%. Von 85% auf 9. 1965 galten hinsichtlich der Kindersterblichkeit zum Beispiel noch 125 Staaten als Entwicklungsland. Heute sind es nur noch 13. Und das war 1965 jetzt. Wenn man es in anderen Bereichen mal anschaut, wie entwickelt sich das? Auch Armut, Reichtum, die Entwicklung der Nationen. Die Todeszahlen bei Naturkatastrophen zum Beispiel, die betragen heute durchschnittlich nur noch ein Viertel der Werte von vor 100 Jahren. Also vor 100 Jahren sind noch viermal so viele Leute umgekommen, wenn irgendwo eine Katastrophe war als jetzt. Und die Gründe dafür sind zum Beispiel technischer Fortschritt, bezahlbare Baumaterialien, auch in einkommensschwachen Nationen. Die können anders bauen, das hält dann besser, dadurch kommen nicht so viele Leute um. Und das sind Entwicklungen, die finden die ganze Zeit statt. Noch ein paar Beispiele. Gewaltverbrechen nehmen in der Summe weltweit stetig ab. Das kommt einem nur nicht so vor, weil man in den Medien immer die Extreme hört und zwar von überall auf der ganzen Erde gleichzeitig und es kommt einem vor wie eine unglaubliche Fülle und dass es immer mehr wird, aber es ist nicht so. Allein in den USA zum Beispiel sank die Zahl registrierter Straftaten zwischen 1990 und 2016 von 14,5 Millionen auf 9,5 Millionen, was an Straftaten, an Gewaltverbrechen stattfand. Es wird weniger, obwohl mehr Menschen da sind. Das ist auch spannend. Und gerade auch Gewaltverbrechen haben teilweise auch einen inneren Zusammenhang mit Armut und Reichtum. Das ist zumindest einer der Gründe, was sowas hervorbringt. Und noch ein letztes Beispiel, die Säuglingssterblichkeit, die ging in den letzten 70 Jahren von 14,4 Millionen auf 4 Millionen zurück, also 10 Millionen weniger Säuglinge, die sterben, wenn sie auf die Welt kommen. Aufgrund dessen, weil medizinischen große Riesenfortschritte gemacht wurden, weil die Versorgung von Familien viel besser ist als je zuvor, weil man viel bessere Ressourcen zur Verfügung hat, um Kinder und natürlich auch Erwachsene zu retten. Und das ist etwas ganz, naja, man kann es, also man merkt, wie kompliziert die ganze Geschichte ist. Einerseits totaler Fortschritt. In vielen Bereichen wird es immer besser. Gleichzeitig hat das trotzdem nicht dazu geführt, dass wir keine Unterschiede zwischen Arm und Reich mehr haben, sondern die werden sogar noch größer. Die Reichen werden immer reicher. Ich meine, manche Arme, die können nicht viel ärmer werden, aber man merkt, dass das Gesamtniveau hebt sich von Versorgung und Bildung und so weiter. Aber das, was an Reichtum möglich ist, das geht immer weiter, hat man das Gefühl. Also wir haben eine riesen Bandbreite, irgendwie geht es doch den meisten besser als früher, aber es ist trotzdem so, dass es total konfliktgeladen ist, wie eh und je. Und allen Bemühungen zum Trotz ist es einfach noch nicht gelungen, Armut abzuschaffen. Und vermutlich wird das auch nie geschehen in dieser Welt. Jesus hat es selbst mal so gesagt, in Matthäus 6, Vers 11, da finden wir diesen Satz: Arme habt ihr immer bei euch, sagt Jesus. Arme habt ihr immer bei euch. Und was hier so beiläufig daherkommt in seiner Rede, das ist gleichzeitig, klingt es wie so eine prophetische Aussage für alle Zeiten. Arme habt ihr immer bei euch. Das wird sich nicht ändern. Es wird immer Armut auf dieser Welt geben. Man wird das Problem in diesem Leben nie endgültig lösen können, so sehr man sich auch darum bemüht. Den Armen zu dienen ist aber trotzdem eine unserer wichtigsten Aufgaben als Christen. Dafür gibt es so viele Bibelstellen. Wir haben letzte Woche auch einige gehört. Wir sind durch die ganze Bibel hindurch, Altes wie Neues Testament, sind wir aufgefordert, Armen zu dienen, freigebig zu sein. Aber das Grundproblem wird trotzdem bleiben, so sehr man sich auch bemüht. Und warum ist das so? Also warum zieht sich dieses Problem durch vom Anfang der Weltgeschichte bis zum Ende? Und hier lohnt es sich, nochmal ganz an den Anfang der Bibel zurückzuschauen, nochmal ganz zurückzufliegen in die Anfänge. Man kann das Problem von Arm und Reich, glaube ich, nur verstehen, wenn man den Sündenfall versteht. Da haben wir letzte Woche uns so ein bisschen rangehängt an dieses Thema und geschaut, was passiert da, wenn man Gott nicht vertraut, dass Gott einen versorgt, wenn Misstrauen kommt, welche Konsequenzen hat das? Man fühlt Mangel, man fühlt Armut, daraus kommen viele, viele andere Dinge. War letzte Woche das Thema, das könnt ihr auch nachhören im Internet auf der Seite von Licht auf dem Berg. Und da an dieser Stelle, wenn man den Sündenfall sich anschaut, da merkt man plötzlich, wie viel Armut das mit sich gebracht hat. Der Moment, wo Adam und Eva Gott nicht mehr vertraut haben und gedacht haben, sie kommen zu kurz und von diesem Baum gegessen haben. Adam und Eva haben nicht geglaubt, dass Gott ihnen das Beste wirklich gegeben hat und ihnen geben wird und haben gedacht, es fehlt ihnen was. Und so kam die Sünde und mit der Sünde stiegen sofort Konsequenzen auf, die in die Menschheit hineingekommen sind, auf diese Erde gekommen sind und die das Leben auf der Erde seitdem prägen. Unmittelbare Folgen des Sündenfalls, die ich finde, wenn man in 1. Mose 3 mal nachliest, da kann man so zwischen den Zeilen eine ganze Menge rauslesen, was der Sündenfall, was die Sünde eigentlich an Armut mit sich bringt. Innere Armut und äußere Armut. Und ich will einfach mal so ein paar Sachen aufzählen, die mir hier eingefallen sind. Das Erste, was ja passiert, als Adam und Eva dann Gott begegnen nach dem Sündenfall, ist ja, dass sie sich nackt fühlen. In 1. Mose 3, Vers 10 bis 11, also die haben so ein Gefühl von Minderwertigkeit, von Unsicherheit, von Ausgeliefertsein, von einem Mangel in ihrer eigenen Erscheinung. Also sie schämen sich, sie versuchen sich zu bekleiden und haben plötzlich ein Problem damit, wie sie sind. Und trauen sich gar nicht, Gott zu begegnen, so wie sie sind. Also da ist mit einmal so ein Mangel, man kann sagen so eine Armut an Selbstbewusstsein da. An dem, wie sie sich selbst sehen vor Gott und voreinander vielleicht auch. Eine Armut an Selbstbewusstsein. Dann geht es weiter. Gott redet mit ihnen und sagt, was ist denn los? Was habt ihr gemacht? Und Adam sagt, dass die Frau, die du mir gegeben hast, also er gibt indirekt noch Gott die Schuld und dann auch seiner Frau, die hat mich verführt. Die Frau sagt, die Schlange war es. Und man merkt, es kommt zu einer Schuldverschiebung. Schuldverschiebung hat ja immer was damit zu tun, dass ich Angst habe vor Strafe und vor Konsequenzen und dass ich dadurch weniger bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. für mein Handeln. Und ich finde, wenn man das so mal durchdenkt, was passiert da eigentlich, wenn ich keine Verantwortung übernehmen will für mein Handeln, weil ich Angst habe vor Strafe, mir fehlt es an Hoffnung und Perspektive. Ich habe das Gefühl, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Das wird nicht gut ausgehen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Schuld zu jemand anderem rüberschiebe. Also mit einmal geht einem die Perspektive verloren, dass es gut ausgehen kann. Die Hoffnung geht weg. So eine Armut an Hoffnung und Perspektive. Und dann sagt Gott, was alles jetzt geschehen wird, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und dann sagt er zum Beispiel zu Eva, du wirst unter Schmerzen deine Kinder kriegen, also mühevolle Schwangerschaften mit Leid, mit Schmerzen, mit Beschwerden. Also was da so ein Stück weit verloren geht, ist Wohlergehen, Unbeschwertheit und auch Sicherheit. Also man fühlt sich ausgeliefert. Es sind ja auch genug Frauen gestorben beim Kinderkriegen durch die Geschichte hindurch. Und Kinder sind gestorben und man hat das Gefühl, es ist so unberechenbar, das Leben. Die ganze Sicherheit geht weg. Eine Armut an Wohlergehen. Zu Adam heißt es dann, du wirst dir zwar Mühe geben auf deinem Acker, ne, und wirst da also mit Schweiß und Anstrengung arbeiten, aber es wird nicht viel bei rauskommen. Es ist ein Mangel da, wenn du arbeitest auf dem Acker. Mühsame Arbeit und trotzdem mangelhafter Ertrag. Also eine wirtschaftliche Armut haben wir hier. Die kommt, obwohl man sich anstrengt. Dann sagt Gott, die Frau, die wird Verlangen nach ihrem Mann haben, aber der wird über sie herrschen. Und das ist auch so ein ganz folgenschwerer Satz, der hier steht. Sie hat Verlangen nach ihrem Mann, aber bekommt nicht, wonach sie sich eigentlich sehnt. Also es sind unbefriedigte Sehnsüchte da durch die Sünde. Und der Mann, der regiert über sie, wozu er von Gott vorher nie berufen wurde, also das taucht hier zum ersten Mal auf. Es ist eigentlich hier die Entstehung von Ungleichheit, von Machtunterschieden zwischen Menschen. Das ist hier die Grundlage von Ausbeutung, Gewalt, Herrschaft übereinander. Und man merkt, das, was verloren geht, ist eigentlich, dass Sehnsüchte befriedigt werden, so wie bei wie es der Frau zugesprochen wird. Und dass auch ein Mangel, eine Armut an Selbstbestimmung kommt, dass Menschen übereinander herrschen. Das ist vorher nirgends erwähnt, sondern vorher in den Texten, da heißt es immer, dass sie, also da merkt man, sie haben gemeinsam eine Berufung, sie stehen gemeinsam, sie sind gemeinsam ein Ebenbild Gottes. Gott taucht in der Frau und in dem Mann auf, spiegelt sich da wieder und sie sind gemeinsam eingesetzt für das, was sie dort tun sollen. Und hier plötzlich diese Ansage, einer herrscht über den anderen und man merkt, es geht voll was kaputt, was am Anfang nicht war. Und noch ein letztes, der Tod kommt. Und das ist so dramatisch, weil man merkt, nach einem mühevollen, entbehrungsreichen Leben, wo gar nicht viel bei rauskommt, wie es hier verheißen ist für Adam, der gibt sich Mühe und es kommt nicht so viel bei raus. Und man kriegt zwar Kinder, aber es tut weh und man kann dabei, kann dabei Schmerzen und auch Tod erleiden. Und dann nach all dem kommt dann irgendwann trotzdem auch noch der Tod und es ist alles vorbei. Also eine Armut an Leben. Und das bricht so rein in diese Welt. All das ist ein Teil der gefallenen Welt und somit kein Teil des Reiches Gottes. Also das sind alles Eigenschaften, die sind nicht von Gott erfunden worden. Das ist nicht ein Teil seines Reiches, auch bis heute nicht. Aber es ist ein Teil dieser Welt, in der wir leben. Und diese zwei Seiten, die kommen in unserem Leben zusammen. Dass wir hier auf dieser Erde leben als Menschen und dem hier völlig ausgeliefert sind. Und gleichzeitig kommt aber Gottes Reich auch hinein in unser Leben. Gott wohnt in uns. Der Heilige Geist zieht ein und kommt mit seinen Eigenschaften, mit seinem Plan, mit seinen Gedanken, mit seinen Fähigkeiten kommt er hinein in unser Leben. Und das prallt voll aufeinander. Und dann lebt man mit dieser Realität als Christ, dass man mit beidem möglicherweise vertraut wird. Mit dieser ganzen Seite und auch mit allem, was Gott zu bieten hat und was Gott wiederherstellen will. Und mit beiden sind wir vertraut als Menschen, wenn wir Gott kennen. Ansonsten sind wir vor allem damit vertraut. Und wir müssen erstmal klarkommen damit, dass es diese beiden Realitäten gibt, auch im Leben eines Christen, Und ich will das nochmal kurz an einem Punkt erläutern, nämlich diese Ungleichheit oder Herrschaft eines Menschen über den anderen. Ich meine, dass Menschen unterschiedlich viel Reichtum haben und viel Einfluss haben, das ist seit dem Sündenfall eben die Realität, aber vorher war es ja nicht so, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber dann kommt dieser Unterschied mit einmal hinein, zwischen den Menschen, ein Unterschied an Wert, an Reichtum, an Macht, an Herrschaft. Und das hat ja sogar die Jünger Jesu geprägt. Wenn man mal die Diskussion sich anschaut, wer ist der Größte im Reich Gottes und wer darf neben Jesus sitzen auf dem Thron, und dann schicken Johannes und Jakobus noch die Mutti vor, die mal ein gutes Wort für sie einlegt, dass sie die Chance haben, neben Jesus mal zu sitzen. Und sie streiten sich und Jesus muss ihnen sagen, Leute, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann werdet ihr das Reich Gottes überhaupt nicht erleben, weder zur Linken noch zur Rechten bei mir. Und dann wollen sie sich bereichern, also Judas zum Beispiel, ja, der versucht an das Geld zu kommen und ist gierig und geizig. Dann will keiner dem anderen die Füße waschen, keiner will sich vor dem anderen erniedrigen, obwohl die ein Team sind. Und dann macht es Jesus und zeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Und man merkt so dieses Gerangel unter den Jüngern, wer ist mehr wert, wer hat mehr Einfluss, wer ist näher dran an Jesus. Und dann Petrus, der dann noch eifersüchtig wird, weil Jesus was über Johannes sagt und sagt, weil Jesus was sagt und dann sagt, und was ist mit dem, mit Johannes? Und Jesus sagt zu Petrus, was kümmert's dich? Folg du mir nach. Hör doch mal auf Johannes zu schauen. Und diese Konflikte unter den Jüngern, man merkt, dieses Grundprinzip, das kommt einfach durch. Und das sind Leute, die mit Jesus höchstpersönlich jahrelang unterwegs sind. Also man kann sich schon mal davon verabschieden, dass man sich bekehrt zu Jesus hin, dass man ihm nachfolgt und sofort frei ist von all diesen Instinkten und diesen Eigenschaften, die auf dieser Welt vorherrschen. Sondern es ist ein Konflikt in uns, dass nämlich das Reich Gottes, was nicht von dieser Welt ist, hineinkommt in unser Leben, die wir von dieser Welt sind. Und diese Konflikte, die tragen wir innerlich aus. Und sagt Paulus, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das ist furchtbar, sagt Paulus. Ja, und ist selber genervt davon. Und natürlich merkt man bei den Jüngern, wie sich tatsächlich ganz viel verändert im Laufe der Jahre. Und wie diese Donnersöhne, wie Jesus sie nennt, Johannes und Jakobus, später schreibt keiner so viel über die Liebe Gottes wie Johannes. Also da merkt man, dass richtig was in der Tiefe passiert. Und auch alle, die dann abhauen, als Jesus gefangen genommen wird und Angst haben, die sind später alle bereit, für ihn zu sterben. Also da sind richtig tiefe Prozesse im Gange, wo man merkt, das Reich Gottes nimmt mehr und mehr Raum ein, aber das ist nicht mit einem Mal da gewesen. Und Jesus reagiert auch darauf, auf dieses Gerangel unter den Jüngern, wer ist mehr wert und wer ist größer und wer hat mehr Macht. Und da sagt Jesus, diesen Text will ich kurz vorlesen aus Matthäus 20, ab Vers 25, da sagt er, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen üben Gewalt gegen sie, also gegen die Nationen, gegen die Menschen. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, dann wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also hier reißt Jesus nochmal diesen ganzen Konflikt auf zwischen Reich Gottes und den Reichen dieser Welt. Er sagt, die Herrscher dieser Welt, die unterdrücken und die leben auf Kosten der Armen und auf Kosten der Schwachen. Aber bei euch nicht so, Leute. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer der Größte sein will, der soll sich erniedrigen, der soll dienen. Der soll schwach werden, der soll arm werden vor den anderen. Kann man sagen, und warum? Weil Gott selbst es so tut. Also das, was wir vor 2 Wochen uns genauer angeschaut haben. Und diese Ungleichheit zwischen Armen, den Armen und Schwachen und den Reichen und Mächtigen, diese Ungleichheit, die müssen wir in unserem eigenen Leben irgendwie klären. Das prallt da aufeinander. Die Interessen dieser Welt, wo wir auch zugeneigt sind, wir wollen dann manchmal gerne unsere, vielleicht auch unsere frommen Meinungen mit Herrschaft durchsetzen. Mit Macht. Und regen uns darüber auf, wie das sein kann, dass irgendjemand das nicht so glaubt und dass irgendjemand das nicht so sieht. Und welche Methoden wenden wir an, um die Dinge des Reiches Gottes voranzubringen? Jesus sagt, es ist es ist einfach nur irdisch, irgendetwas mit Macht und Herrschaft und Dominanz hinkriegen zu wollen, sondern das Reich Gottes funktioniert immer anders. Es funktioniert immer von unten, durch Armut, durch Erniedrigung, indem man sich vor den anderen beugt. Das Reich Gottes, das wird immer dazu führen, dass wir nicht regieren, sondern dienen, dass wir keinen herrischen Umgang haben mit Menschen, egal ob in unserer Familie, das sage ich jetzt im Glauben, dass ich in diesem Bereich auch wachsen möchte, kein herrischer Umgang in Gemeinden, kein herrischer Umgang auf Arbeit und in unserer Gesellschaft, dass da, wo das geschieht, das zeigt, dass da die Abwesenheit des Reiches Gottes ist. In diesen Momenten. Und die Anwesenheit des Reiches Gottes, die Gegenwart Gottes selbst, die ist immer da, wo man lernt zu dienen. Und wo man von unten kommt und nicht von oben. Da, wo die Schwachen gestärkt werden, da, wo die Armen versorgt werden, da, wo die Geringen erhöht werden, das ist Reich Gottes. Das führt Jesus an vielen anderen Stellen aus. Und damit konfrontiert uns die Bibel eigentlich knallhart so mit den Folgen des Sündenfalls. Aber die Bibel konfrontiert uns eben auch an ganz vielen Stellen, gerade bei Jesus und dann in den neutestamentlichen Briefen, konfrontiert sie uns mit dem Wesen des Reiches Gottes, was dem völlig entgegengesetzt ist. Es ist so entgegengesetzt, dass es quasi immer da, wo Gott kommt, da kommt das Gegenteil von dem, kann man sagen. Also, wenn das Reich Gottes in das Leben von Menschen hineinkommt, naja, da wird das Selbstbewusstsein gestärkt und nicht zerstört. Da kommt plötzlich eine Würde hinein in Menschen und wir tragen dazu bei, dass es in Menschen hineinkommt, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Statt Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit kommt Hoffnung und Perspektive ins Leben hinein, wenn Gott kommt und wenn Gott durch uns auch anderen Menschen begegnet. Das Reich Gottes bringt Frieden, bringt eine Unbeschwertheit und eine Sicherheit trotz äußerer Gefahren. Also das ist ja auch das Spannende. Jesus war in der Lage, mitten im Sturm zu schlafen, weil er innen in sich einen Frieden hatte, der viel größer war als das Chaos, was äußerlich war. Und er lebt aber in einem äußeren Gefährdungszustand, muss man sagen. Die Jünger haben Todesangst und trotzdem ist in ihm Frieden. Und das ist die Realität des Reiches Gottes auf dieser Welt, dass eben mitunter die äußeren Umstände manchmal genauso mies sind wie vorher, aber der Frieden, der in uns entsteht, der kann dann mitunter dazu führen, dass äußerlich auch ein Sturm zum Stillstand kommt. Der Friede in uns bringt Frieden um uns. Deswegen sind wir auch dazu berufen, Friedensstifter zu sein, sagt Jesus in der Bergpredigt. Selig sind, die Frieden schaffen, die Frieden stiften, denn das ist das, wozu wir berufen sind. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Lesen wir im Neuen Testament. Das ist eine Berufung, das hervorzubringen, Sicherheit zu vermitteln, auch wirtschaftlicher Armut zu begegnen. Da, wo Armut ist, wo Leute nichts haben, da haben wir letzte Woche auch einige Texte gehört, wo klar ist, also weigere dich nicht, den Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag, wenn du es kannst, dann mach's. Und wenn ich es nicht habe, dann kann ich es nicht machen. Dann ist es so wie bei Petrus und Johannes, die dann sagen zu dem Bettler, Gold und Silber haben wir leider nicht. Sorry, wenn wir es nicht haben, geht's nicht. Aber trotzdem mit so einer gebenden Herzenshaltung ranzugehen, was können wir denn dann geben? Also immer auf der Suche danach zu sein, was haben wir denn zu geben? Was will das Reich Gottes hervorbringen in unserem Umfeld? Haben wir Geld, dann geben wir Geld. Haben wir Gebet, dann geben wir Gebet. Haben wir Glaubenskraft, irgendwas, was Gott uns sagt, was wir weitersagen dürfen, dann geben wir das immer. Wir geben, weil wir genug haben von ihm her. Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes, um seine Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen, sagt Jesus. Und das dockt also auch an das, was wir in den letzten Wochen hatten. Aus dieser Fülle herauszuleben, diesem Reichtum Gottes herauszuleben, bedeutet, dass man ohne mit der Wimper zu zucken geben kann. Extrem viel manchmal, weil man weiß, es wird einem nicht mangeln. Ja, es kommt von Gott her, kommt in unser Leben hinein Bindungsfähigkeit, Vertrauensfähigkeit und auch, dass man Freiheit zugesteht anderen und nicht Freiheit nimmt, und herrscht und regiert, sondern dass man anderen Freiheit gibt. Und dass da, wo es heißt in der Bibel, die Frau wird Sehnsucht, wird Verlangen haben nach ihrem Mann, und die Folge des Sündenfalls ist es, sie wird es aber nicht bekommen. Die Sehnsucht verläuft im Leeren, das Verlangen wird nie gestillt. Und das kommt mit dem Reich Gottes hinein, dass plötzlich auch was gestillt wird, was gesättigt wird in einem. Dass plötzlich echte Bindung, echte Beziehung, echtes Vertrauen möglich ist. Und dass Leben entsteht. Dass das Leben in jeder Form gefördert wird. Das ist ein Ereignis, was immer in unserem Leben passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt, dass wir ein Interesse an Leben haben. In jeder Form, in jeder Gestalt. Und dass wir Leben fördern und hervorbringen. Und das ja auch wieder nicht in einer Art und Weise, wo ich über andere bestimme, wie sie leben sollen. Ja, also ich will das Leben zwar fördern, aber es ist wieder kontraproduktiv, das zu tun, indem ich über andere herrsche und regiere und ihnen sage, wie sie leben sollen, wie sie das Leben gestalten sollen. Nicht durch Regentschaft, sondern durch Selbstaufopferung. Wieder indem ich diene, um das Leben hervorzubringen. Ich will mal ein eindrucksvolles Beispiel nennen, was sich in der Kirchengeschichte immer wiederholt. Also wenn zum Beispiel jemand ihr Kind abtreiben will, weil sie überfordert ist, dieses Kind aufzuziehen. Na, und das ist ein Beispiel, was wir immer wieder finden in der Kirchengeschichte. Als Kind Gottes drohe ich ihr dann nicht und mache ihr die Hölle heiß, sondern ich biete ihr an, ihr Kind zu nehmen und es stellvertretend für sie großzuziehen. Und das gab es zu allen Zeiten in der Geschichte immer wieder, dass Christen dafür bekannt waren, zum einen ihre eigenen Kinder nicht auszusetzen, was gerade im römischen und griechischen Reich ganz oft der Fall war, Kinder nicht auszusetzen oder abzutreiben, sondern dass sie die Kinder der anderen aufgenommen haben und großgezogen haben und sie selbst hingegeben haben dafür. Dass die Entstehung von Waisenhäusern und irgendwelchen Formen, wo Christen Kinder anderer aufgenommen haben und großgezogen haben, das ist was in manchen Zeiten sehr viel der Fall war, was immer wieder vorkommt in der Geschichte, wo Christen teilweise berühmt waren dafür. Und da merken wir auch so einen Unterschied, also der Weg des Lebens, der geht nie über Fremdbestimmung, indem ich über andere herrsche und ihnen gebiete oder verbiete, sondern über Selbstaufopferung und Hingabe des eigenen Lebens. Indem ich die Schwachheit der anderen trage und sie nicht dafür bedrücke, sondern indem ich frage, wie kann das Reich Gottes hineinkommen, auch durch mich, indem ich das trage, was andere nicht tragen können. Und so verherrlicht sich Gott auf dieser Erde durch seine Gemeinde, indem das geschieht. Die Gemeinde Jesu, die wird immer ein dienendes Herz gegenüber der Welt haben. Die Armut anderer wird man nicht einfach emotionslos in Kauf nehmen, wenn der Heilige Geist regiert in uns. Das ist ja ein Faktor, also dass man die Armut und die Not anderer einfach emotionslos in Kauf nimmt. Das ist was man zum Beispiel nicht immer, aber sehr oft findet, zum Beispiel im Hinduismus. Weil der Glaube an die Reinkarnation, die ja davon abhängig ist vom Karma, also dass du, je nachdem wie dein früheres Leben war, so wirst du wiedergeboren und das erleidest du dann halt in deinem zukünftigen Leben. Und da ist was manche auch berichten aus Indien und so, dass teilweise so ein Mangel an Zivilcourage ist, weil was geht's mich an, wenn es dem anderen schlecht geht, kann man ja nichts dagegen machen, hat er ja selber verdient in seinem früheren Leben oder so. Also wenn der leidet, dann tut's mir leid vielleicht, ja, das kann man nichts dagegen machen. Soll er sich gut benehmen jetzt in der Situation, dann hat er vielleicht die Chance, später mal in einer besseren Form wiedergeboren zu werden. Und das ist eine Haltung oder eine Sicht auf die Menschheit, die wir in der Bibel überhaupt nicht finden. Also eine Form von Zivilcourage, in dem Sinne, dass ich immer schaue, wie kann ich der Not begegnen, das ist was zutiefst göttlich ist. Deswegen ist er ja Mensch geworden und hat sich selbst hinrichten lassen für uns. Das war sogar, also die Begegnung von menschlicher Not, das war eines der offensichtlichsten Dinge am Wirken Jesu, wofür er bekannt und berühmt war, wenn er irgendwo hingekommen ist. Das ist das, was man von außen wahrgenommen hat. Als Johannes der Täufer dann fragt, ist er wirklich, bist du wirklich der Messias? Na, dann sagt Jesus, na, schau doch mal, was passiert. Was siehst du denn? Und das sagt er dann den Jüngern vom Johannes. Und da lesen wir in Matthäus 11, Vers 5, was sieht man denn da, wo Jesus wirkt? Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und das ist die Ansage, sagt Jesus, ja, erzähl's dem Johannes und dann soll er selber nochmal gucken, bin ich der Messias oder bin ich es nicht? Das sind die Beweise. Die Beweise, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, dass diese Dinge geschehen. Und dann sagt Jesus, und so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf, tut die Werke Jesu. Den Armen wird frohe Botschaft verkündigt. Und das ist so wie die Essenz des Wirkens Jesu vor seiner Kreuzigung. Dann sieht man auch, dass das auch umgesetzt wird, ja, und dass Jesus das auch wirklich in unser Leben hineinspricht, wenn wir seine Nachfolger sind, dass wir dann den Armen dienen. Matthäus 19, Vers 21, Jesus sprach zu ihm, wenn du, also das sagt er zu einem konkreten Menschen, aber das sagt er, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe dein Habe, also dein Besitz und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Also das ist ja interessant, denn den Armen zu dienen, den Armen was zu geben, das wird hier gleichgesetzt mit Vollkommenheit, also das hat was mit Vollkommenheit zu tun, dass also Gottes Vollkommenheit in unser Leben kommt, wenn wir sowas tun und es bringt Schätze im Himmel. Und hier merken wir, hier ist also ein Link zur Ewigkeit. Also das, was wir den Armen hier in diesem Leben tun, das hat eine Konsequenz in der Ewigkeit, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Das ist also ein geistlicher Akt. Sozial sich zu engagieren, das hat manchmal, also da haben wir auch so ein bisschen unsere Not als Christenheit, das richtig einzusortieren. Da kann man auch von allen Seiten wieder vom Pferd fallen. Man kann dabei Jesus und das Evangelium vergessen und darin aufgehen. Und deswegen ist es aber immer noch gut. Also das muss man auch sagen. Den Schwachen und den Armen zu dienen ist immer gut. Ja, auch wenn es einer macht, der Jesus gar nicht kennt. Es ist ja nicht falsch. Und gleichzeitig hat es aber eine umso größere Kraft, wenn es im Namen Jesu geschieht und wenn es darum geht, denjenigen auch wirklich Jesus zu bringen, der ihm nach viel mehr Reichtum geben wird, auch in seinem Inneren, als dass er einfach äußerlich versorgt ist. Das ist ja nicht das Einzige, was Jesus zu geben hat. Es ist auch nicht das Einzige, was er durch uns zu geben hat. Deswegen muss es Hand in Hand gehen, aber es ist ein total geistlicher Akt, trotz allem einfach einen Armen zu versorgen. Deshalb sagt Jakobus zum Beispiel auch in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Also das ist jetzt spannend. Ein Gottesdienst, also wie man Gott dient, ist das, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also den Waisen und den Witwen zu dienen. Und es ist sogar so, dass Jesus die Schriftgelehrten heftig kritisiert, die, wo er sagt, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Also dieses Verschlingen der Häuser der Witwen, das bedeutet, dass sie auf Kosten der anderen leben, dass sie erbarmungslos mit den verarmten Witwen umgehen. Und das ist krass, weil das sagt er den Schriftgelehrten. Das heißt, man kann die Bibel so gut kennen, wie es nur geht. Man kann lange Gebete verrichten, ein ausführliches Gebetsleben haben und trotzdem das schwerere Gericht empfangen. Warum? Weil man so mit den Witwen umgegangen ist. Also hier wird von Jesus her der Dienst an den Schwachen und an den Armen, dem Ganzen wird ein Gewicht verliehen, voll mit der Ewigkeit gekoppelt sogar. Also das geht dann ja so weit, dass er sagt, na gut, ich schiebe noch einen anderen Text vorher ein. Also dieser Link zur Ewigkeit, der kommt auch hier noch rüber, Lukas 14, ab Vers 13. Wenn du ein Mahl machst, eine Mahlzeit, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also wieder so ein Blick in die Ewigkeit. Es hat eine geistliche Dimension. Und dann, das ist nochmal der Hammer dann, in Jesus seine Endzeitrede, da nennt er als Kennzeichen der Geretteten, die, er sagt, am Ende wird dann unterschieden zwischen Schafen und Böcken, also die, die gerettet sind und die, die es verbockt haben, sage ich mal. Und dann sagt er, was wird diese Leute kennzeichnen, die gerettet sind, die Teil seines Reiches sind? Und hier geht es dann überhaupt nicht um Rechtgläubigkeit oder gesunde Lehre oder sonst was, was uns wichtig ist, sondern was zählt er auf? Matthäus 25, ab Vers 35, denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war Ausländer und ihr nahmt mich auf, nackt war ich und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Punkt. Das ist ein Kennzeichen derer, die gerettet werden. Und deshalb war das, dieses Thema auch in der frühen Christenheit so wichtig. Die haben die Witwen und Waisen versorgt, die haben sich um die Armen gekümmert in der frühen Christenheit. Wenn man die Apostelgeschichte liest, da merkt man, was für ein Gewicht das auch hatte, dass man geteilt hat miteinander. Und Paulus reguliert dann nochmal ein bisschen in seinen Briefen, wo er merkt, das funktioniert hier nicht gut in den Gemeinden, dass die Armen und die Reichen an einem Tisch sitzen und sich gegen da die Armen beschämt werden und so. Das ist wichtig, das ist denen wirklich wichtig. Und in der Apostelgeschichte merkt man, da gab es zum Beispiel ein echtes Problem, was gelöst werden musste, denn die Witwen wurden teilweise nicht gut versorgt. Die alleinstehenden Witwen, die keinen hatten, der sie weiter versorgt, außer die Gemeinde. Und das hat teilweise nicht geklappt. Und das ist der erste große Konflikt in der frühen Christenheit, der da auftaucht. Das Ergebnis war, dass die Apostel dann dafür gesorgt haben, dass die Diakone eingesetzt werden, die sich genau darum kümmern, dass die Witwen versorgt werden. In Apostelgeschichte 6 lesen wir das. Und dann ist spannend, dieser Dienst an den Armen, an den Witwen, das war ein hochgeistlicher Dienst. Denn wenn man schaut, was sollten die Leute für Qualitäten mitbringen, die dafür eingesetzt werden, da würde man heute sich umschauen, wahrscheinlich in unseren Gemeinden und sagen, wer kann gut organisieren, wer kann eins und eins zusammenzählen, damit man gut ausrechnet, wer was kriegt, wer ist vielleicht noch ehrlich und klaut nicht selber was von dem, was er verteilen soll. Aber hier, was waren die Kennzeichen dieser Leute, was sie an Qualitäten mitbringen sollten? Guter Ruf, voll Geistes, voll Heiligen Geist sollten sie sein und sie sollten Weisheit haben. Diese drei Eigenschaften. Guter Ruf vor Menschen, voll Geistes und mit Weisheit. Und sie wurden durch Handauflegung zu diesem geistlichen Dienst eingesetzt, die Witwen zu versorgen. Von den Aposteln höchstpersönlich. Und das Ergebnis dieses geistlichen Dienstes an den Armen lesen wir dann in Apostelgeschichte 6, Vers 7. Dort heißt es, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also da geschieht Erweckung in dem Moment, wo geistliche Leute den Armen dienen. Da kommen Leute hinzu, die Gemeinde wächst. Es wird immer mehr. Es gäbe noch viele Beispiele im Neuen Testament, wie sich um die Armen gekümmert wurde. Paulus, der macht Sammlungen in den reichen Stadtgemeinden Kleinasiens. Das Geld ging dann nach Jerusalem. Der treibt dort richtig Geld ein für die ärmeren Teile der Gemeinde. Das finden wir zum Beispiel, könnt ihr selber mal nachlesen, Apostelgeschichte 16, da lesen wir das, wie er dazu ermutigt, Geld zu sammeln, immer so einmal in der Woche Geld zurückzulegen, damit es dann da ist, wenn er kommt, um das zu holen. Und dann schickt er vertrauenswürdige Leute, die das dann nach Jerusalem bringen und so weiter und so fort. Also ich denke, das reicht, um die Richtungen erstmal zu verstehen, die wir im Neuen Testament von vorne bis hinten finden und auch durch die gesamte Bibel hindurch. Und auch hier kann man, wie gesagt, die Fülle des biblischen Befundes nur anreißen. Also da ist eine Fülle von Texten. Es lohnt sich, mal mit dieser Brille, unter diesem Blickwinkel, die ganze Bibel durchzulesen. Also wir halten mal kurz fest, Armut ist im Kern erstmal das Ergebnis einer gefallenen Welt. Dass es Armut überhaupt gibt. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Das ist keine Erfindung Gottes. Vom Ursprung her. Aber und das haben wir in den letzten beiden Wochen uns schon mal so ein bisschen angeschaut, dass Gott selbst gibt sich hinein in diese Armut Und er beruft uns dazu, es auch so zu tun. Er gibt sich hinein in was, was er selbst gar nicht erfunden hat und gar nicht gewollt hat am Anfang. Das ist auch eine ganz eindrucksvolle Eigenschaft Gottes. Das tut er immer wieder. Dass er durch Dinge wirkt, die er eigentlich nicht mag. Dass er sich in was hineingibt, was er selbst gar nicht gewollt und erfunden hat. Aber er gibt sich dort hinein, um die zu retten, die dort sind. Und er geht an die Orte und in die Zustände hinein, die fern sind von seinem Reich. Und er wird selbst ein Teil davon, um die herauszuretten, die dort sind. Das ist Gott und er beruft uns, das auch so zu tun. Das muss man erstmal verkraften, dass man die Ergebnisse der Sünde, wie zum Beispiel Armut, nicht einfach nur meidet. Also wir lesen nicht in der Bibel, fliehe die Armut, werde reich. Werde so reich, wie es geht und pass bloß auf, dass du nicht arm wirst. Sondern man begibt sich bewusst in das hinein, so wie Jesus es getan hat, um das Reich Gottes an diesen Ort zu bringen. Und da merken wir schon, wie tief das ganze Thema geht, tiefer als ich es fassen kann. Aber es ist auch noch viel komplexer. Denn Gott ist dann sogar derjenige, der Armut und Reichtum eben gezielt als Werkzeug einsetzt auf dieser Erde. Er verteilt das auch um, Armut und Reichtum. Er gibt den einen Armut, den anderen Reichtum aus unterschiedlichsten Gründen, die wir in der Bibel finden. Aber nie aus Willkür, weil er einfach Lust drauf hat, sondern immer als Konsequenz menschlichen Handelns. Also es ist wiederum die Verantwortung von Menschen auch. Und das soll mal einer verstehen. Also das kann man noch nur versuchen anzudeuten. Aber dieses Zusammenspiel von Gottes Handeln, von seiner Autorität und dem, was wir als Menschen einfach selbst verzapfen und verursachen, das kann man kaum so richtig trennen. Und das werden wir wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht endgültig verstehen können. Aber grundsätzlich wird über Gott gesagt, zum Beispiel in Daniel 2, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen, er offenbart das Tiefe und das Verborgene, er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Also er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, er setzt Königreiche ab und setzt Königreiche ein, ist ja die Konsequenz davon auch teilweise. Und hat sich so gezeigt in der biblischen Geschichte und auch danach. Gerade das Buch Daniel zeigt ja, dass Gott eben sogar ganze Königreiche absetzt und einsetzt. Das ist hochinteressant. Der verschiebt die Macht und den Reichtum quer über die Erde, wie es eben seiner Weisheit entspricht. Das ist der Wahnsinn, wenn man mal schaut, wozu das teilweise führt. Und im Buch Daniel sehen wir aber auch, dass dies nicht impulsiv und willkürlich passiert. Es ist nicht, dass Gott einfach gerade Lust hat, mal reinzuhauen, dass er irgendwie das einfach toll findet, Leute arm zu machen und ihnen die Macht zu nehmen, sondern man merkt, wie er mitleidet darunter. Weil, also er hat enorm viel Gnade und Geduld, auch in den ganzen biblischen Berichten, aber er lässt die Menschen irgendwann auch ihre Rechnungen bezahlen, die sie in ihrer anhaltenden Bosheit selbst herbeigeführt haben, trotz vieler, vieler Chancen. Und man muss tatsächlich sagen, beim Blick auf die Weltgeschichte ist es teilweise ja wirklich ein Geheimnis, wie das kommt, dass Reiche aufsteigen und absteigen. Wenn man die Erde anschaut und mal sich überlegt, wo haben früher große Weltreiche existiert und was ist heute dort? Und wo sind heute die mächtigen Industrienationen? Was war früher dort? Hier Deutschland, wo früher die Germanen noch auf den Bäumen Met getrunken haben. Und gleichzeitig, wenn man diese Welt anschaut, wie sich das verschoben hat, ist es enorm. Mal ein paar Beispiele. Wisst ihr, wer vermutlich einer der reichsten Menschen aller Zeiten war? Im Moment ist ja der reichste Mensch Jeff Bezos, ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen ausspricht, von Amazon, der Chef, der hat auf jeden Fall 193,1 Milliarden US-Dollar, ist ein bisschen mehr, als die meisten Erzgebirge vorzuweisen haben. Also über 190 Milliarden Dollar ist sein Vermögen, aber es gab mindestens einen, vielleicht noch viel mehr, die reicher waren vor ihm, unter anderem einen, den Namen habt ihr vielleicht noch nie gehört, Mansa Musa I., das war der Herrscher von Mali. Mali in Westafrika, im 14. Jahrhundert und der hat in unglaublichem Reichtum gelebt. Wenn man heute Mali anschaut, man kann sich es kaum vorstellen. Ich will mal kurz einfach skizzieren, sein Reichtum, ein Reichtum, der damals in diesem Reich in Westafrika dort bestanden hat. Sein Herrschaftsgebiet von damals ist umfasst heute 8 afrikanische Staaten in Westafrika. Und er hatte unermesslich viel Reichtum mit zahlreichen Salz-, Kupfer- und Goldminen und alles hat dem König gehört. Alles hat ihm damals gehört, vor 700 Jahren. Nach heutigen Schätzungen, das haben so ein paar Leute mal versucht auszurechnen, ob das überhaupt geht, weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, dass sein Besitz umgerechnet ungefähr 400 Milliarden Dollar entsprochen haben muss. Also der Reichste, der jetzt lebt, hat 190 Milliarden, der Typ hatte 400 Milliarden vor 700 Jahren. Und als er dann mal auf Reisen ging, also das war damals muslimisch schon, Mali, und er hat die Hadsch gemacht nach Mekka, 7000 Kilometer entfernt, ist er losgezogen und hat dabei die Wirtschaft Ägyptens ruiniert. Und zwar in folgender Weise. Denn er hat auf dieser Reise wollte er auf seinen Komfort nicht verzichten. Deswegen sind 60.000 Mann mitgezogen, die alle in Brokat und Seide gekleidet waren. Davon dann ungefähr noch 12.000 Sklaven sind mit ihm mitgezogen auf dieser Reise. Die haben jeder 1,8 Kilo Gold mit sich getragen. Dann noch dabei waren Gaukler, Tänzer, Köche und so weiter. Riesige Herden von Ziegen, Schafen und Kamelen hat er mitgenommen auf diese lange Reise. Jeden Freitag, er war wie gesagt Moslem, jeden Freitag, dort wo er gerade war, hat er eine neue Moschee gebaut. Auf seinem Weg nach Mekka. Dann, als er in Ägypten angekommen war, haben seine Mitarbeiter auf den Märkten erstmal riesig eingekauft. Ja, ganz viel Essen und was sie alles gebraucht haben. Und haben auch, weil sie so runterhandeln und so nicht gewohnt waren, haben die teuer bezahlt dort mit Gold und die hatten es ja. Und die haben dort so teuer bezahlt, so großzügig bezahlt, dass das Land mit Gold überschwemmt war und Ägypten in eine riesige Inflation katapultiert wurde. Es soll 12 Jahre gedauert haben, bis sich die Märkte von Kairo wieder erholt haben von dieser Hyperinflation durch diesen Goldüberschuss im ganzen Land. Und als er dann aus Mekka zurückkam, da hat er Wissenschaftler mitgebracht, Künstler, Dichter und Baumeister, die hat er mit nach Timbuktu genommen. Das war also der Herrschaftssitz, das Timbuktu-Reich dort, also ein wahnsinnig eindrucksvolles Reich. Und er hat ihnen Bücher gekauft. Die Bibliothek von Timbuktu war dann größer als die Bibliothek von Alexandria, die in den Antiken so weltberühmt geworden ist. Seine Universität hatte Platz für 25.000 Studenten. Dort mitten in Westafrika, die älteste Uni in Deutschland, in Heidelberg, die war damals noch nicht mal gegründet, als er in Afrika dort eine Uni für 25.000 Studenten hatte. Und das Reich, sein Reich, endete dann später in Bürgerkriegen und heute ist Mali ein Entwicklungsland und mehr als 2/3 der Bevölkerung leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze. Man kann es kaum fassen. Und dieses Phänomen, das ist immer wiederkehrend in der Geschichte, wenn man sich die Großreiche der Antike oder des Mittelalters anschaut, und was heute dort ist, Babylon, ist der heutige Irak, Ägypten, ja, das ist diese Pharaonenzeit mit den Pyramiden und Weltwunder und so weiter, heute ein Land mit viel Armut auch, ja, das Persische Reich, ist der heutige Iran, Griechenland, ja, wir haben die Krisen der letzten Jahre in Griechenland so gehört, wenn man sich überlegt, das Reich von Alexander dem Großen damals und was dort für ein Reichtum war. Rom, das alte Rom, das heutige Italien ist auch gebeutelt wirtschaftlich. Wenn man sich das Reich der Mongolen anschaut, Genghis Khan und so, was der für eine Ausdehnung seines Reiches hatte, bis vor die Tore Wiens und so. Wenn man heute die Mongolei anschaut, die Nomaden, die dort leben. Man kann sich nicht vorstellen, dass denen mal die halbe Welt gehört hat, kann man fast sagen. Das Osmanische Reich, Türkei hat voll ein Währungsproblem und einen Haufen wirtschaftliche Probleme gerade. Das Osmanische Reich damals, was die für eine Einflusssphäre hatten. Umgekehrt ist es aber genauso, dass man auch sieht den Aufstieg von Staaten. Also wenn man mal die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel hernimmt, Dubai, und dort diese einzelnen Emirate, das ist eines der reichsten Länder der Erde, was wir im Moment haben dort. mit unglaublichem Reichtum, der dort zur Schau gestellt wird. Dubai zählt auch touristisch zu den meistbesuchten Städten der Erde und hat die größten Wolkenkratzer der Erde und davon auch noch die meisten an einem Platz. Also gigantischer Reichtum, und lange Zeit war es aber einfach nur ein Wüstenstaat mit Beduinen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war ein Wüstenstaat, der hat erst lange von Piraterie gelebt, also waren dort die Piraten an den Küsten dort. Dann haben sie das Perlentauchen als Industriezweig entdeckt und davon gelebt, bis dann die Japaner bessere Perlen irgendwie gefunden und hergestellt haben. Und erst Ende der 60er Jahre begann dieser große Ölboom dort in den Emiraten und hat das gesamte Land innerhalb weniger Jahre verändert. Also es gibt heute noch einige von den superreichen, milliardenschweren Scheichs, die dort in den Emiraten leben, die aus ihrer Kindheit noch diese Perlentaucherfamilien dort an der Küste kennen. Die Beduinen, die dort immer zum Meer dann gegangen sind, um dort nach Perlen zu tauchen. Und einige von den alten Superreichen, die jetzt in den Emiraten leben, das war denen ihre Kindheit noch. Und jetzt haben wir dort also gigantischen Reichtum. Ich wollte euch noch Bilder zeigen. Das ist hier übrigens der Kollege hier aus Afrika. Ein 700 Jahre altes Foto von ihm. Und hier mal so ein kleines Bild, ja, von Dubai. Hier sehen wir das größte Gebäude der Erde. Das geht über 800 Meter in die Höhe von hier, ne? Und wenn man sich vorstellt, dass das in den 60er Jahren erst losging und davor ein einfacher Wüstenstaat, mehr nicht. Und man sieht, die Reiche steigen auf und die gehen unter. Immerzu. Und je nachdem, wie lange diese Welt noch besteht, wer weiß denn, was mit Europa in einigen Jahrzehnten ist, mit Nordamerika, mit China, wie sich das Ganze neu verschiebt über die Erde. Und diese Beispiele, die zeigen ja, dass nicht immer die frommen Staaten aus christlicher Sicht diejenigen sind, die aufsteigen und zu Reichtum kommen. Es wird ja immer komplizierter. Wenn man sich auch die Bibel anschaut und dann schaut, wie die Weltgeschichte verläuft, es ist ja nicht so einfach zu fassen und einzuordnen, dass man sagt, ein Land wendet sich dem Evangelium zu und es wird automatisch reich. Das auch. Also könnte man ein Buch lesen, das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi, einem indischen Christen, der das auch beschreibt, wie viel von dem Wohlstand der Welt global eigentlich auf Christen zurückgeht, die mit Gottes Weisheit und mit seiner Gesinnung auch hier in Europa was vorangebracht haben. Aber solche Länder hier, das sind jetzt aus christlich frommer Sicht, sind es nicht die heiligen Staaten, wo man sagt, die erleben den Segen Gottes in dieser Fülle. Sondern die Entwicklung von Armut und Reichtum sind auf dieser Welt viel komplexer, als man manchmal vielleicht denkt. Südkorea zum Beispiel, ich will noch einfach als Beispiel nennen, Südkorea ist vor einigen Jahrzehnten von einem armen Land zu einer einflussreichen Industrienation geworden. Das ist auch noch nicht so lange her. Hat jetzt eine starke Mittelschicht, eine Industrienation, hat heute eine gefestigte Demokratie. Und als Europäer denkt man ja immer intuitiv, sowas schaffen nur rechtsstaatliche Demokratien. Ja? Die schaffen es dann aufzusteigen, zu einer Industrienation zu werden und ihr Land gut zu ordnen und dann Wohlstand hervorzubringen. Tatsächlich hat Südkorea diesen Aufstieg von einem armen Land zu einer Industrienation aber unter einem Militärregime geschafft. Also es war eine Militärdiktatur, die diesen Wandel im Land gebracht hat. Und unter dieser Militärdiktatur sind in den 60er Jahren auch die christlichen Gemeinden schlagartig gewachsen. Also da merken wir, es ist nicht immer alles so einfach zu sortieren und so schwarz und weiß aufzudröseln, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Es kommt eine Militärdiktatur und ein Land kommt von Armut zu Wohlstand und die Christenheit explodiert regelrecht, sodass heute Südkorea den drittgrößten Anteil an Christen in ganz Ostasien hat und auch die größte christliche Gemeinde der Erde sich in Seoul befindet, dort die Joido Full Gospel Church. Und das ist was wir immer wieder finden. Also ich habe eine Statistik von 2016 gelesen, da heißt es, dass 9 von 10 der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften keine Demokratien sind. Also 9 von 10 der Staaten, die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften haben, sind keine demokratischen Staaten. Und das stellt auch manchmal so ein bisschen unsere europäische Sicht der Dinge auf den Kopf, wo man sich fragt, was hängt denn nun wirklich mit was zusammen und wie kann man es verstehen und wie kommt man zu Wohlstand und Sicherheit und so weiter. Und das macht ja eine Diktatur deswegen nicht gut. Es ist genauso fern vom Reich Gottes, wie dass Leute bitter arm sind. Aber die Dinge sind sehr komplex. Und Gott mischt an der Stelle aber auch mit. Und wir erleben in der Bibel manche Grundprinzipien im Umgang mit Armut und Reichtum, an denen wir uns einfach orientieren müssen, auch wenn wir es nicht ganz verstehen. Warum, also so wie David schon sagte in manchen Psalmen, warum geht es denn dem Gottlosen so gut? Und der Gerechte, der muss hier leiden. Und das finden wir in der Bibel. Und gleichzeitig finden wir aber auch, dass die Gerechten überhäuft werden mit dem Segen Gottes und mit Reichtum und mit manchem mehr. Und dass die Gottlosen auch die Frucht ihrer Sünden tragen. Also wir haben das alles in der Bibel. Aber wir wollen einfach mal schauen, trotz diesem Ganzen, was wir nicht verstehen, was so noch ein paar Linien sind, will ich zum Schluss jetzt noch kurz anreißen, die wir von der Bibel her irgendwie fassen können. Das eine, was glaube ich wichtig ist, es geht Gott im Grunde überhaupt nicht um Geld. Das muss man auch verstehen in der westlichen Welt. Es geht Gott eigentlich überhaupt nicht um Geld. Es spielt überhaupt keine Rolle. Jesus fordert den einen auf, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben, wie wir vorhin gelesen haben. Er sagt den Leuten, die ihn fragen, zahlt eure Steuern, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er sagt, zeigt mal her so eine Münze. Na, wessen Gesicht ist drauf? Ist doch Gott, der Kaiser drauf und nicht Gott. Deswegen gebt ihm sein Geld, wenn es ihm gehört. Also Steuerhinterziehung ist an der Stelle auch nicht kompatibel mit dem Reich Gottes. Es gehört dem, dem es gehört. Es ist nicht Gottes Sache, wo er heiß drauf ist. Dann Jesus sendet die Jünger los und sagt ihnen, sie sollen nichts mitnehmen. Gott wird sich schon kümmern. Ja, also nehmt keine Sicherheiten weiter mit, macht einfach los. Paulus sagt, es ist für ihn überhaupt kein Problem, arm oder reich zu sein. Er ist alles gewöhnt, weil es darum gar nicht geht. Geld ist einfach keine Erfindung Gottes, sondern einfach ein Teil unseres irdischen Lebens hier, mehr nicht. Das muss man erstmal von der Bibel her verdauen. Deswegen ist Besitz auch viel weniger wichtig, als wir glauben. Und trotzdem ist es uns gegeben. Und es ist das, worin wir leben. In unserer Gesellschaft, darin leben wir und Gott gebraucht es. Das ist eben das Verrückte. Es geht Gott überhaupt nicht um Besitz. Er war bereit, alles aufzugeben. Aber wir leben in einer Welt voll Besitz und Gott gebraucht es. Und er gibt es auch. Und er versorgt. Und er stattet einen aus mit dem, was man braucht. Und er gibt manchen Leuten besonders viel Reichtum, weil die besonders gut damit umgehen können. Das gibt es auch. Dass Gott denen, die verantwortlich damit umgehen, auch mehr dazu gibt. Wer im Kleinen treu ist, den wird er über viel setzen. Und es gibt manche, die können hervorragend gut mit Reichtum umgehen. Und die sind extrem reich und machen es im Namen Jesu. Die sind im Namen Jesu reich. Und leisten einen riesigen Dienst für die Interessen Gottes auf dieser Welt. Auch in der Bibel finden wir superreiche Leute. Abraham als Großgrundbesitzer und riesige Herden und wie reich Hiob am Ende geworden ist, nachdem er erst alles verloren hat. Viel mehr, als er vorher hatte. Und es ist kein Problem, arm oder reich zu sein, sondern die Frage ist, was in unserem Herzen passiert. Dann ein zweiter Punkt, der, glaube ich, wichtig ist von der Bibel her. Wirtschaftliche Zusammenhänge, die wurden von Gott immer auch gebraucht, um Heilsgeschichte zu schreiben. Wirtschaftliches Geschehen ist mitunter auch göttliches Geschehen auf dieser Welt. Allein schon, wie viele Männer und Frauen Gottes in der Bibel Wirtschaftsflüchtlinge waren und von Gott dadurch in andere Länder geführt wurden. Das ist auch was man als Europäer verdauen muss. Nämlich Leute, die aufgrund von Hungersnöten, aufgrund von verschiedenen Zusammenhängen in andere Länder gehen, weil sie da, wo sie waren, zu wenig haben. Das ganz, ganz Israel ist auf diese Weise nach Ägypten gekommen. Wir haben Leute wie Ruth, die zu den Moabitern gezogen sind und dort eine Omi ist zu den Moabitern gegangen und hat dort die Ruth kennengelernt als Schwiegertochter und hat sie mitgebracht und die hat in den Boas geheiratet und die sind, ich glaube, zu den Großeltern und Urgroßeltern von König David geworden, die Moabiterin aus einem anderen Land. Und wir haben also diese Geschichten ja in der Bibel vielfach. Abraham, Isaak, Jakob mit ihren Herden, wie gesagt, ganz Israel nach Ägypten und so weiter und so fort. Dann im Falle Israels, was ja in Ägypten lange Zeit war, 400 Jahre lang, da merkt man ja, da steckt ein göttlicher Wille dahinter, dass diese Großfamilie von da nach da zieht. Und Auslöser waren wirtschaftliche Gründe, Hungersnot. Und es ist aber Gottes Heilsgeschichte, die er dadurch hindurch schreibt. Und das ist wichtig, einfach eine göttliche Dimension in dem Ganzen wahrzunehmen, bei dem, was auf dieser Erde geschieht, dass wir immer wieder schauen, wo ist die Hand Gottes dahinter und was kann zu was führen und was kann er daraus machen. Gott ist nicht derjenige, der im Ursprung Hungersnöte und Armut erfunden hat, aber er macht sich all das gefügig, um seine Heilsgeschichte mit Menschen und Völkern voranzutreiben. Was man aber menschlich gesehen von außen erstmal nur wahrnimmt, ist ja an vielen Stellen, dass hier einfach eine Migration aus wirtschaftlichen Gründen geschieht, wie in der Familie von Abraham. Mehr sieht man äußerlich nicht. Aber dahinter ist die Hand Gottes. Und da merken wir, es ist teilweise kompliziert und wir müssen lernen, mit geistlichen Augen die Dinge zu sehen. Aus christlicher Sicht, wenn ich die Bibel ernst nehme, da gibt es gar keinen Grund sogar, Wirtschaftsflucht pauschal abzulehnen. Ich meine, wir hier im Erzgebirge, mal ehrlich gesagt, eh nicht, denn jeder Erzgebirger muss nur in seiner eigenen Familiengeschichte weit genug zurückgehen, um festzustellen, dass wir alle Nachkommen von Wirtschaftsflüchtlingen sind, die hierher gezogen sind, aus Franken und aus dem Harz und so, um hier zu Reichtum zu kommen, mit dem Silberbergbau. Und davor einige, die Ländereien hier besiedelt haben. Und man kann auch weitergehen, weite Teile Ostdeutschlands wurden von unseren Vorfahren Stück für Stück den slawischen Völkern weggenommen und die haben sich hier angesiedelt, um Fläche zu haben, um hier zu Wohlstand zu kommen. Dann wurden die Völker, die hier waren, die slawischen Völker auch noch zwangschristianisiert. Also es gab den sogenannten Wendenkreuzzug zum Beispiel in Mecklenburg, wo die Christen aus den westlichen Teilen, also aus heutigem Verständnis westliche Teile Deutschlands, damals die slawischen Völker versucht haben, mit Zwang zum Evangelium zu bekehren und haben sich da angesiedelt. Und das sind weite Teile Ostdeutschlands. Also wenn man mal sagen würde, wenn irgendjemand ein ursprüngliches Wohnrecht in Sachsen hat, dann sind es am ehesten noch die Sorben. Die haben noch die längere Geschichte teilweise. Also das ist hochkompliziert. Und da fragt man sich, na wer gehört denn wohin? Also von uns gehört ursprünglich keiner ins Erzgebirge. Sind alle irgendwann gekommen aus wirtschaftlichen Gründen und jetzt sind wir da und jetzt bauen wir Reich Gottes hier. Und Gott ist mit drin und Gott begegnet uns hier. Egal aus welcher Region unsere Vorfahren irgendwann mal hergezogen sind. Noch ein Nebengedanke aus biblischer Sicht, muss man fast sagen, hat Wirtschaftsflucht erscheint in manchen Texten fast legitimer und selbstverständlicher und richtiger als Glaubensflucht. Dass ich aus Glaubensgründen irgendwo weggehe. Denn wenn man mal Paulus zum Beispiel liest, wie er damit umgeht, wenn Widerstände im Glauben irgendwo geschehen, da finden wir nicht den Auftrag, flieh und such, wo du dich verstecken kannst, sondern man hat manche Texte, wo es so erscheint, dass die angebrachte Reaktion auf Glaubensverfolgung zuweilen eher die ist, dass man bekennt und erduldet und nicht flieht. Aber Migration aus wirtschaftlichen Gründen scheint fast relativ normal zu sein, wenn man die ganze Bibel durchliest. Das ist hochinteressant. Und teilweise kollidiert es auch mit unserer Wahrnehmung, die man einfach hat, wenn man in einer reichen Industrienation wohnt. Und das muss man immer wieder mal gegenprüfen. Was sind so die Linien, die sich durch die Bibel ziehen und was sind einfach unsere Instinkte und Reflexe, die wir mitbringen, einfach nur, weil wir es haben und weil wir in einem Land voller Wohlstand leben. Ja, das, was wir in der Bibel dazu lesen, ist auch teilweise in keiner Weise durch unser heutiges Völkerrecht gedeckt. Also das dass man sieht ja, wie Gott manchmal seine Hand im Spiel hat, dass die einen dahin ziehen, wo eigentlich andere schon wohnen. Also die ganze Geschichte Israels mit der Einnahme von Kanaan und wie sie dort zu Weidefläche und Siedlungsgebiet und so kommen. Und Gott führt sie dorthin, um mit ihnen dort was anzufangen. Also da merken wir, da ist ein irdisches Handeln von Menschen und Gott ist dahinter und verfolgt damit auch bestimmte Ziele. Und das, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist durch unser Verständnis vom Völkerrecht heutzutage gar nicht alles gedeckt, was da in der Bibel drinsteht und wo Gott seine Hand im Spiel hat. Und das ist ja auch okay, denn Gott geht mit uns seine Wege in unserer Zeit und in damaliger Zeit unter den Bedingungen, die jeweils vorherrschen. Gott handelt mit uns heute auch teilweise anders als mit Leuten vor 500 Jahren. Reichlich merkwürdig wird es dann allerdings da, wenn Christen hochemotional reagieren auf manche Migrationsbewegungen, wo man sich fragen kann, naja, was ist denn da der Unterschied zu dem, was wir in der gesamten Bibel finden? Was ist denn da der Unterschied zu dem, was Gott teilweise in der Geschichte schon mal gebraucht hat, aus unterschiedlichsten Gründen? Stattdessen lesen wir, wie Gott sich die Dinge zunutze macht, wie er mitunter Ereignisse von Armut, von Not, von Katastrophen gebraucht, um Leute von A nach B zu bringen und dort mit ihnen was Neues anzufangen. Noch ein Punkt, was wir in der Bibel finden, so als Grundlage, um mit Arm und Reich umzugehen, ist, dass der Aufstieg in Reichtum oder der Abstieg in Armut hat eben manchmal ganz natürliche Gründe. Da steckt aber auch, steckt eben nicht immer Gottes unmittelbarer Plan dahinter, sondern wir finden, und ich komme jetzt auch wirklich gleich zum Ende, wir finden in der Bibel auch einfach mal Texte, die so klingen, wie Sprüche 10, Vers 4. Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Also Armut und Reichtum hat auch einfach diese Dimension. So ganz natürliche Zusammenhänge. Wer sich anstrengt, der bringt zu was. Wer sich gehen lässt, der wird arm. Also zum einen sind manchmal höhere Ziele Gottes dahinter und zum anderen gibt es auch einfach sowas wie einfach Resultate unseres normalen, natürlichen Handelns. Und was für den Einzelnen gilt, kann natürlich auch für Nationen, für Städte, für Firmen, für Gemeinden gelten. Dann gibt es aber auch Unfälle und Naturkatastrophen und so weiter, wo Menschen betroffen sind, wo sie arm werden dadurch, ohne dass sie Schuld haben daran. Es passiert einfach. Wir haben zum Beispiel einen Text in Lukas 13, wo auch welche gekommen sind und darüber debattiert haben, woran manche Leute schuld sind und was für Sünde da wohl dahinter steckt, dass denen das passiert ist. Da ist in Siloa offensichtlich ein Turm umgefallen und hat einige erschlagen. Und die Leute haben sich gefragt, was haben die denn für Sünden begangen, dass denen das passiert ist? Und Jesus sagt hier, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren, also Sünder waren? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und das ist eine ganz interessante Logik von Jesus. Hier wird es komplex. Er sagt, diese 18 Leute, die hatten keine größere oder konkretere Schuld als irgendein anderer in Jerusalem. Es ist ihnen einfach passiert. Ja, er sagt nicht, warum und wie. Aber er sagt, glaubt ihr denn, die waren schuldiger als irgendjemand in Jerusalem? Nein. Es hat sie halt erwischt, so ungefähr. Aber wenn ihr nicht Buße tut, dann wird es euch genauso gehen. All diejenigen, zu denen Jesus redet, denen droht er, dass sie etwas Ähnliches erleben werden wegen ihrer persönlichen Sünde. Deswegen sollen sie Buße tun. Also einerseits, es ist nicht immer erklärbar, dass man sagt, dem ist was Schlimmes passiert, der hat gesündigt. Andererseits sagt Jesus, na, es kann euch aber so gehen, wenn ihr nicht Buße tut. Also dann, das gibt es in der Bibel, dass man sozusagen Armut und Reichtum als Ergebnis auch von Fluch und Segen und von Gericht und Gnade und Sünde und Buße erlebt. Das deutet Jesus ja hier an. Und da haben wir etliche Texte, gerade auch im Alten Testament, wo das aufgezählt wird. Ich nenne nur mal 5. Mose 7 oder 5. Mose 28 ab Vers 45. Da geht es um Segen und Fluch, wo Gott sagt, wenn ihr das tut, wird das bei rauskommen. Wenn ihr das tut, wird das bei rauskommen. Entscheidet euch, wie ihr leben wollt. Es bringt entweder Armut oder es bringt Reichtum, es bringt Versorgung oder Mangel. das wird hier ganz klar gekoppelt an Sünde und Buße und solche Dinge. Das gibt es also auch. Ist auch eine der Dimensionen, aber nicht die einzige. Noch eine weitere Dimension ist eben, dass Armut und Reichtum einfach auch eine Realität sind, mit der die frömmsten Völker auch irgendwie lernen müssen, umzugehen. Und die frömmsten Menschen auch. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, wenn ich Gott habe, passiert mir all das nie, sondern wir haben das auch, das Leid und die Armut auch mitten in Israel, wenn man die Mosebücher liest. Dort kommt es genauso vor. Deswegen steht auch hier in 5. Mose 15, Vers 11, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Also ist auch wieder so, er wird immer bleiben. Es wird immer Arme geben. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Also es wird immer Arme geben, auch in Israel. Und was ist damit verbunden? Der Auftrag, sich um die Armen zu kümmern. Mit dieser dauerhaften Realität von Armut ist eben der Auftrag verbunden, dauerhaft zu geben und sich dauerhaft zu investieren. Und indem man das tut, wird man wiederum von Gott beschenkt. Das ist der Vers, der davor kam. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst, also dem Armen, denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allen Geschäften deiner Hand. Also hier wieder ein Zusammenhang. Wir müssen dauerhaft, sind wir herausgefordert, den Armen zu geben, weil es dauerhaft Arme geben wird. Und indem wir das dauerhaft tun, wird Gott dauerhaft auch dafür sorgen, dass wir gesegnet sind und dass es uns wiederum nicht mangeln wird. Und vieles, vieles mehr. Leider kann ich hier längst nicht ausführlich die ganze Bandbreite des Themas aufzählen. Aber eben aufgrund dieser Vielfalt und teilweise auch verwirrenden Ausführungen jetzt, zum Schluss einfach noch kurz ein paar konkrete Empfehlungen, wie man mit dem Thema umgehen kann. Will ich einfach noch kurz in den Raum werfen. Erstens, gib den Armen einfach, sobald du kannst, gib den Armen egal, ob sie an ihrer Armut schuld sind oder nicht. Das ist eine Frage, die in der Bibel kaum gestellt wird. Das ist manchmal unsere Frage, die wir stellen, na, hat er es verdient, dass ich ihm das gebe? Der ist ja selber schuld und das ist doch keine Lösung, sondern wenn du siehst, dass einer arm ist, dann versuch ihm zu helfen. Natürlich kann man sich überlegen, wie hilft man ihm am besten, aber überlasse Gott das Richten und übernimm das nicht selbst. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten, wie es in Epheser 6 heißt. Wir sind berufen, sogar unsere Feinde zu lieben, wie uns selbst. Und die haben es ja nun wirklich nicht verdient, wenn es meine Feinde sind. Aber wir sind berufen, sie zu lieben. Wir dienen Jesus persönlich, indem wir den Armen dienen. Wenn wir denen Barmherzigkeit erweisen, die selbst verschuldet arm geworden sind, dann werden wir Barmherzigkeit empfangen, wenn wir mit unserer Schuld vor Jesus stehen. Die Barmherzigkeit, die wir anderen erweisen, trotz ihrer Schuld, die wird uns gegeben werden, trotz unserer Schuld. Zweitens, versuche nicht alle Zusammenhänge auf dieser Welt endgültig verstehen zu wollen. Lebe ein geistliches Leben, auch wenn du nicht alles verstanden hast. Unser Wissen und unser Erkennen ist immer nur Stückwerk. Wir werden manche Zusammenhänge nicht verstehen. Wenn wir schon Dinge falsch einschätzen und Fehler machen in unserer Beurteilung von dem, was auf dieser Welt und in unserem Leben, in unserem Land, in unseren Gemeinden geschieht, dann lass uns lieber diese Fehler machen aus zu viel Barmherzigkeit als aus zu viel Härte. Wir werden uns immer irren in der Wahrnehmung, in der Einschätzung mancher Dinge. Aber es ist besser, wenn wir Dinge falsch einschätzen aus zu viel Barmherzigkeit als aus zu viel Härte. Denn was wir einem der Geringsten getan haben, das haben wir Jesus getan. Wenn wir jemandem zu barmherzig begegnet sind, aus Versehen, weil wir es nicht besser wussten, ist es nicht so schlimm, als wenn wir demjenigen zu hart begegnet sind. Und drittens, lass nicht soziale Fragen von Armut und Reichtum dein Leben bestimmen und die Wichtigkeit von Gottes Gegenwart und von seiner Erlösung in den Schatten stellen. Ich glaube, es ist wichtiger, Jesus zu kennen, als reich zu sein. Und lasst uns von ganzem Herzen Wohltäter und Spender und Leute sein, die Gutes tun und die dienen, aber dabei auch nicht vergessen, Zeugen für Jesus zu sein. Denn Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 22, Vers 2, Reiche und Arme begegnen sich, der sie aber alle gemacht hat, ist der Herr. Er hat die Reichen und die Armen in seiner Hand, es geht um ihn. Und den Armen zu dienen und selber reich zu sein, das hat immer auch was damit zu tun, zu verstehen, dass es um ihn geht. Es geht nicht um Armut und Reichtum zuallererst. Oder hier der andere Vers, der Arme und der Unterdrücker begegnen sich, der ihrer beider Augen hell macht, ist der Herr. Also der Licht hineinbringt ins Leben, ist der Herr. Deswegen, wir dienen den Armen, aber wir sind auch Zeugen fürs Evangelium, wir sind Zeugen für Jesus. Und der letzte Punkt, prüfe dein Herz, wer darin wirklich regiert. Denn Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz. Das sind die zwei Sachen, die er gegenüberstellt. Lasst uns prüfen, welchem Herrn wir innerlich wirklich dienen im praktischen Vollzug unseres Lebens. Wir können nicht gleichzeitig Jesus dienen und dem Besitz, das Wort, was hier steht, Mammon, also Besitz, Vermögen, das, was wir alles haben. Und es widerspricht sich, die Frage ist, wer regiert? Die Frage ist nicht, haben wir Besitz oder haben wir keinen Besitz? Wir haben alle Besitz und werden immer irgendwelchen Besitz haben. Aber die Frage ist, wer regiert? Und da wünsche ich uns eine gute Antwort auf diese Frage. Amen. Ich bete nochmal. Jesus, wir stehen so ratlos da, wenn wir diese Welt anschauen und wenn wir unser Umfeld vielleicht anschauen. Und wir selbst haben es ja überhaupt nicht verdient, wie es uns geht. Wir haben den ganzen Wohlstand, die Sicherheit nicht verdient, Jesus. Und wir danken dir von Herzen, dass wir es trotzdem haben. Und ich bitte dich gleichzeitig, dass wir davon nicht abhängig sind, dass wir uns davon nicht regieren lassen, dass wir lernen, uns von dir regieren zu lassen. Und dass wir lernen, mit Barmherzigkeit auf diese Welt zu schauen. Die Armen und die Schwachen mit Barmherzigkeit anzuschauen. Dass wir bereit sind, uns selbst zu geben. Uns hinzugeben, so wie du es gemacht hast. Ich bitte dich, dass wir bereit sind, uns von dir gebrauchen zu lassen, um das Evangelium dieser Welt zu bringen, das Evangelium, die frohe Botschaft den Armen zu predigen, den Kranken zu dienen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie das für uns praktisch aussehen kann, wie du das für uns in unser Leben hinein übersetzen willst. Ich bitte dich, dass wir wie Paulus sein können, dass wir reich sein können, dass wir arm sein können und es fällt nicht ins Gewicht, weil es uns darum nicht geht. Herr, verändere unser Herz und prüf unser Herz und zeig uns, was wir wirklich meinen, was in uns abgeht und gib uns eine neue Begegnung mit dir, Herr, dass deine Eigenschaften zu unseren Eigenschaften werden und dass deine Gedanken zu unseren Gedanken werden, Herr. Amen.